Manch einer kauft sich einen Porsche, andere gehen auf Weltreise und viele bleiben einfach, wo sie sind und träumen aber von etwas anderem. Heute geht es um das Thema Sehnsucht und warum alte Menschen vielleicht sehnsuchtsvoller, aber doch glücklicher sind. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Psychotrip, dem Podcast, in dem Steffi und ich die große Welt der Psychologie ein klein wenig beleuchten wollen. Unsere heutige Folge wird mal wieder von Steffi gestellt und ja, doch, ich habe das Thema gerade gehört, ich erinnere mich sogar dran, aber ich lasse es trotzdem dich vorstellen. Steffi, hau rein.
Ja, hallo erstmal in die Runde und es wird um das Thema Sehnsucht gehen. Ursprünglich dachte ich eigentlich erst, es geht um Gefühle, dann dachte ich, es geht um Fernweh und Heimweh und jetzt denke ich aktuell, Roland, dass wir in dieser Folge über Sehnsucht sprechen. Mal gucken, wo wir am Ende rauskommen.
Ich wollte gerade sagen, klingt wie eine lange Reise, vielleicht hat das ja was mit Sehnsucht zu tun.
Wie gut, dass wir uns ein bisschen kennen. Ich vermute, die Überleitung war kein Zufall. Reise ist ja was ich schon immer sehr gerne gemacht habe. Als Kind und Jugendliche war ich mit meiner Familie im Wohnmobil unterwegs. Nach dem Abi war ich dann in Mittel- und Südamerika und nach dem Bachelor auch nochmal und dann auch noch in einem Auslandssemester in England. Und auch jetzt gerade ist ja das Thema Reise für mich wieder sehr aktuell. Und so bin ich auch über die heutige Podcast-Folge gestolpert, denn ich dachte, ich schaue mir mal an, was es eigentlich so auf sich hat mit dem Wunsch, in die Ferne zu reisen. Kennst du das Gefühl, das zu wollen?
Ich habe tatsächlich, ich habe das mal gehabt und das war sehr spannend für mich, weil ich hatte so den Gedanken, Mensch, ne, also war irgendwie so eine doofe Lebensphase. Ich saß irgendwie rum und wusste nicht so ganz, was mit mir anzufangen nach dem Studium. Und dann saß ich so rum und dachte, wäre ja cool, jetzt irgendwie einfach total woanders und quasi mal was anderes und so. Und dann habe ich das unvorsichtigerweise meinem damaligen Chef gegenüber ausgesprochen und der sagte, das ist gar kein Problem, weil wir haben hier gerade so eine Firma in Brasilien, so eine Partnerfirma von uns und da könntest du eigentlich sofort rüber, weil die suchen gerade jemanden. Und dann wurde das aus irgendwas, von dem ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht hatte, zu irgendwas so Konkretem und ich glaube, ich habe 3 Tage gebraucht, um das Thema für mich, für mein Leben zu den Akten zu legen und sagen, ich habe gar kein großes Fernweh, ist in Ordnung. Also ich fahre gerne mal woanders hin, aber ich muss da nicht wohnen, ich muss da nicht lange bleiben. Und was du jetzt machst, irgendwie monatelang durch die Gegend tingeln, ich glaube, da bin ich hier zufrieden.
Und das, was du beschreibst, ist ja irgendwie was sehr Typisches, ne? Dass man sich denkt, ich würde total gerne und das wäre bestimmt toll. Und dann wird es plötzlich konkret. Man geht 3 Schritte zurück und denkt sich, ach, so dringend ist es ja jetzt doch nicht.
Ja, es war extrem fies tatsächlich, ja.
Und das ist was ganz Typisches, glaube ich, für Fernweh, dass das nur so richtig lange akut ist, wenn man nicht kurz vorm Antritt der Reise steht oder auf dem Weg ist. Ich kenne das von mir. Erst habe ich großes Fernweh und will unbedingt los. Und sobald ich im Flieger sitze, habe ich schreckliches Heimweh und will nach Hause. Es ist okay. Ein Auf und Ab der Gefühle. Und ich habe mal versucht, rauszufinden, was dahinter steckt. Und ich habe nicht viel gefunden, das schon mal vorweg. Und was ich finden konnte, endete immer wieder bei dem Thema Sehnsucht. Und dann dachte ich, Sehnsucht habe ich mich nie mit beschäftigt, bislang im Studium nicht und auch so nicht. Hast du dazu irgendwas schon mal gehabt, gemacht, was auch vielleicht mit Psychologie zu tun hat?
Nee. Also ich wüsste gerade noch nicht mal, wo ich es wirklich einsortieren sollte in der bunten Vielfalt der Subfachgebiete. Mhm. Also für mich klingt's plausibel, weil diese ganzen Fernweh und Heimweh, das ist ja irgendwo, ich sehne mich nach etwas, deswegen klingt das für mich plausibel, aber nein. Ich bin sehr gespannt, ob wir da viel Psychologie in der heutigen Folge haben werden.
Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ich fange mal an mit einer Definition. Und ich habe eine gefunden aus Grimm und Grimm, also dem ersten deutschen Wörterbuch. Ich würde sie mal so sinnhaft vorstellen. Sehnsucht ist ein hoher Grad eines intensiven und wiederkehrenden und oft schmerzhaften Verlangens nach irgendwas. Also insbesondere dann, wenn wenig Hoffnung da ist, es zu bekommen und für sich irgendwie ins Leben zu integrieren. Also so ein bisschen wie diese Reise, die ganz weit weg ist. Und wenn du sagst, ich wollte schon immer mal in die große Welt hinaus, das ist genauso lange attraktiv wie Brasilien nicht winkt. Und genau, die sagen eben, es gibt dieses intensive, wiederkehrende, oft schmerzenvolle Verlangen nach irgendwas. Und
ganz kurze Zwischenfrage, du sagst gerade irgendwie erstes deutsches Wörterbuch, deswegen gehe ich jetzt mal irgendwie von 19. Jahrhundert aus.
1854 bis 1871. Ich stelle es aber sinnhaft vor, weil ich es im Original nicht so schnell gefunden habe in der Kürze und aus einem Artikel rausgezogen habe und da steht es auf Englisch drin.
Die Frage kam tatsächlich daher, vielleicht, also du kannst sie gerne zurückstellen dann, weil da der Teil drin war mit ohne große Hoffnung. Mhm. Und ich sag mal, das heißt ja heutzutage sind, glaube ich, viele Sachen viel realistischer als zur damaligen Zeit. Ne? Und ich hätte Sehnsucht jetzt nicht mit etwas verbunden, wo ich sage, das ist quasi unerreichbar. Und das klang für mich gerade durch.
Ich will da auf jeden Fall drüber sprechen, aber ungefähr so in 3 Minuten.
Völlig okay, ich habe Geduld.
Das war nämlich genau der Punkt, über den ich auch gestolpert bin. Und ich finde, dafür sollten wir uns die Zeit nehmen, da drauf zu schauen, weil das der ist, den ich auch nicht ganz verstanden habe. Aber ich glaube, so von der Definition ist erstmal klar, in welche Richtung das geht. Und schön fand ich auch noch diesen Satz, Sehnsucht haben wir, wenn wir eben nicht glücklich sind. Wenn aber alles gut ist, wir glücklich sind, dann merken wir sowas wie Sehnsucht gar nicht. Also irgendwas ist in der Imbalance.
Also es ist ein ungestilltes Bedürfnis quasi.
Ja, womit wir wieder bei unseren Bedürfnissen wären. Sehnsucht betrifft also vor allem dieses Faktum, es fehlt irgendwas im gegenwärtigen Leben. Entweder man hat es verloren, man hatte es noch nie, man wird es nie erreichen. Und Sehnsucht fühlt sich an wie ein Gefühl, dadurch, dass es dieses schmerzhafte Verlangen hat, finde ich zumindest. Also ich hätte man mich gefragt, im ersten Schritt gesagt, klar, Sehnsucht ist irgendwie ein Gefühl. Und in den Artikeln, die ich gelesen habe, stand dann drin, ja auch, aber nicht ganz. Also Sehnsucht ist ein Phänomen, eine Mischung aus Emotionalität, eine motivationale Komponente hat es auch und es hat kognitive Komponenten, weil es immer um eine gedankliche Konstruktion geht bei der Sehnsucht. Ich brauche ein Konstrukt, was ich vermisse, wonach ich mich sehne, um diese Emotionalität auszubilden.
Also man könnte jetzt sagen, es ist mit einer Fantasie verknüpft, oder? Also ich stelle mir dabei etwas vor oder kann ich mich auch nach etwas, naja gut, ich kann mich natürlich auch nach etwas sehnen, was ich kenne und habe, was keine Fantasie ist. Ne? Also ich kann mich ja zum Beispiel nach einer Person sehnen.
Genau, was ich hatte.
Das ist ja dann keine Fantasie. Ja, okay.
Ich würde jetzt einfach mal zu meinem übernächsten Punkt rüberspringen, weil sich das so anschließt und den Ursprung, also woher Sehnsucht kommt, den vertage ich jetzt im Moment, weil wir immer wieder auf diese Merkmale von Sehnsucht kommen. In der psychologischen Wissenschaft gibt es ganz, ganz wenig Sehnsuchtsforschung, aber die es gibt, die ist von einer Frau Freund, die macht viel zu dem Thema und ist, glaube ich, an der Uni Zürich und hat, also es gibt einen Artikel von ihr aus dem Jahr 2020, da kommen wir später noch zu, und es gibt einen aus dem Jahr 2007 von Scheibe, Freund und Baltes, wo sie sich anschauen, wie sich Sehnsucht so über die Entwicklung ausprägt. Und sie haben erstmal gesagt, wir finden nichts über Sehnsucht. Wir müssen uns erstmal angucken, was ist Sehnsucht überhaupt, woraus besteht sie? Und Sie sagen, Sie haben 6 Merkmale gefunden. Und ich würde vorschlagen, wir gehen wirklich mal Merkmal für Merkmal durch, weil ich bei manchen gedacht habe, aha, hätte ich jetzt gar nicht unbedingt als Sehnsuchtsmerkmal definiert.
Also ganz, ganz kurz, weil du sagst, Sie haben gefunden, ich nehme an, Sie stellen eine Theorie auf oder haben Sie experimentell gefunden?
Nee, sie haben einen Fragebogen aufgestellt und haben geschaut, welche Faktoren sich da dann beweisen lassen aus diesem Konstrukt, das sie aufgebaut haben. Merkmal 1, Unerreichbarkeit einer persönlichen Utopie. Also Sehnsucht ist, und da ist es, was du gesagt hast, eine Vorstellung davon, wie das zum Beispiel perfekte Leben wäre. So ein perfekter Zustand ist aber nicht erreichbar, aber irgendwie hat jeder eine Vorstellung davon, wie es wäre, wenn es toll wäre. Perfekte Frau, perfektes Haus, perfekter Job, perfekter Mann, wie auch immer, was es sein soll, aber irgendwie eine Vorstellung davon, wie diese persönliche Utopie aussehen würde. Und die ist unerreichbar. Das ist so das erste Merkmal, das sie definieren. Du brauchst eine persönliche Utopie und die ist nicht erreichbar.
Ich weiß noch nicht ganz, worauf das hinausläuft. Mach mal weiter. Ich bin verwirrt, aber mach mal.
Wir räumen nachher zusammen auf. Ich bin auch noch nicht ganz schlüssig darüber. Das zweite ist die Unvollkommenheit und Unfertigkeit des eigenen Lebens. Zum Beispiel, ich weiß, ohne die große Liebe, nach der ich mich sehne, wird mein Leben niemals ganz vollkommen sein. Also ich bin mir bewusst darüber, dass mein Leben nicht vollkommen ist.
Okay, also du hast gesagt 6 Kriterien. Ich verstehe jetzt schon mal, die sollen alle zutreffen. Also sprich, sie sollen gemeinsam Sehnsucht definieren. Und wenn ich jetzt mal das bisschen romantische, die romantische Wortwahl rausnehme, habe ich jetzt verstanden, okay, es gibt irgendwie einen Wunschzustand, der irgendwie unerreichbar ist und es gibt den aktuellen Zustand, der noch nicht perfekt ist.
Richtig. Und jetzt legen wir noch eine andere Achse drüber, nämlich die Zeit. Und da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Sehnsucht kann sich auf 3 Zeiten beziehen und sie ist auf die Vergangenheit bezogen, also irgendwas, was war. Sie ist auf die Gegenwart bezogen, etwas, das jetzt nicht ist, und ist auf die Zukunft ausgerichtet, etwas, das sein könnte. Also zum Beispiel, wenn jemand sein Kind verliert und sich nach seinem verstorbenen Kind sehnt, dann ist das auf die Vergangenheit bezogen. Im Jetzt fehlt dieses Kind, das ist quasi die Gegenwart, und nach vorne hin würde sich die Person wünschen, dass dieses Kind da wäre bei zukünftigen Erlebnissen oder Momenten. Und somit hat es einen Dreizeitigkeitsfokus.
Das heißt, ich kann mich nur nach etwas sehnen, wenn ich die Vergangenheit... Ja, okay, das ist wahrscheinlich dann so ein Konstrukt, ne? Also ich kann mich ja auch danach sehnen, etwas zu haben, was ich noch nie hatte, ne? So ein paar Millionen auf dem Konto oder so.
Ich vermute, dann wäre es so, in der Vergangenheit hatte ich es schon nicht, da hat es mir gefehlt.
Genau.
Jetzt habe ich es immer noch nicht.
Ne? Ja, okay.
Genau, also ich finde es auch recht konstruiert, aber ich würde es trotzdem gerne einmal vorstellen, damit wir gemeinsam drauf schauen können. Jetzt das vierte Kriterium, bittersüße Gefühle. Also, sie definieren es wirklich so, es sind nicht meine Worte. Süß mit Blick auf eine Fantasie, etwas Ersehntes, und das Bittere ist das Wissen darum, dass es sich um etwas Unerreichbares handelt. Also sie drehen sich wirklich sehr häufig um dieses Unerreichbare und sagen auch, und das ist der Unterschied von zum Beispiel Zielen und Reue. Also Ziele, wenn ich Ziele habe, das sind eine kognitive Repräsentation von etwas, was ich erreichen will. Das ist klar positiv, da will ich hin. Eindeutig positiv besetzt. Und Reue, also wenn ich etwas bereue, ist das eine kognitive Repräsentation davon, dass ich etwas falsch gemacht habe, dass etwas nicht gut gelaufen ist. Eng verwandt mit Versagen und Scham, also klar negativ. Und Sehnsucht ist dazwischen. Also es ist schön und schmerzhaft gleichzeitig. Ich möchte es, aber es tut mir weh.
Hast du aus Versehen so einen Rosamunde-Pilcher-Roman gelesen oder sind wir noch bei Arbeit?
Erstens, das stammt alles direkt aus wissenschaftlicher Arbeit. Zweitens, ich biete dir heute mal was Ungewöhnliches.
Etwas fürs Herz, ich merke schon. Vielleicht kann ich in den Titel der Folge so ein Herz-Emoji aufnehmen.
Ja, zeig mir mal, was du hier anbieten kannst. Okay, 5. Kriterium. Rückschau und Lebensbewertung. Gehört für mich eigentlich nicht in die Kriterien rein, weil es eine Zweckmäßigkeit beschreibt. Sie sagen, Sehnsucht dient auch zur Bewertung des eigenen Lebens. Also bin ich auf dem richtigen Weg? Was fehlt mir im Leben? Wo soll es hingehen? So eine Reflexionsgröße ist für mich eigentlich eine Wirkung und kein definitorisches Kriterium. aber das vielleicht mal als Bewertung vorweggeschoben. Mhm. Und als sechstes sagen sie, Sehnsucht hat einen starken Symbolcharakter. Also meistens stehen Sehnsüchte für was anderes. Wenn ich mich jetzt als Mittelalter Mensch nach einem Porsche sehne und nichts dringender haben möchte als so ein Auto oder irgendeinen besonderen Computer.
Ich bin gespannt. Dann steht das für?
Dann steht das für was anderes. Verratst du? Verrat du es mir.
Ach so, weil ich jetzt Mittelalter bin als du, ja? Tut mir leid, ich brauche keinen Porsche.
Wie beruhigend, Roland. Also, es könnte für sowas stehen wie Unabhängigkeit, Freiheit, Unbeschwertheit, nochmal von vorne anfangen, nochmal jung sein. Es kann ja für alles, also hier sind wir wieder bei den Bedürfnissen, ne? Es ist quasi ein Bedürfnis, unbefriedigt. Ich baue mir eine Fantasie auf, wie es sein könnte in einer perfekten Welt und nutze ein Symbol, um zu sagen, wenn ich das hätte, dann wäre mein Leben perfekt. Aber ich habe es nicht. Aber wenn ich es hätte, dann wäre es toll.
Was mich jetzt dabei, also mir ist schon klar, dass das jetzt halt eine Definition von einer Gruppe ist, sag ich mal, aber ist jetzt Sehnsucht nach dieser Definition etwas Spezifisches? Sprich, mir fehlt eine bestimmte Sache, die natürlich auch größer sein kann, wie ich hätte gern das perfekte Leben, ne? Ist schon klar, aber erstmal spezifisch, weil jetzt spätestens bei Rückschau und Lebensbewertung klang das nach, das ist ein globaler Zustand, ne? Also ich bin in Sehnsucht nach etwas global anderem. Ja, meine ganze Existenz muss ich quasi nach dieser Utopie ausrichten. Und ich hätte jetzt gesagt, man kann sich, jetzt sind wir mal Fernweh und Heimweh, ne? Man kann sich auch danach sehnen, einfach wieder zu Hause zu sein.
Ich glaube, es ist beides. Es ist ja eine Frage der Abstraktionsebene. Also was ist spezifisch? Es ist ja Sehnen nach.
Spezifisch wäre ja der Porsche. Nehmen wir jetzt mal den, ne?
Na, jeder kann ja ein anderes Abstraktionslevel wählen. Also Sehnsucht bezieht sich auf Metathemen des Lebens, sowas wie Liebe, Macht, Erfolg, Identität, soziale Verbundenheit. Alles, was so altersspezifische Themenentwicklungsaufgaben sind, die wir haben. Und das heißt, ich versuche es mal so, wie ich es verstanden habe, auseinanderzudröseln. Ich habe ein Thema und ich sehne mich zum Beispiel danach, weg zu sein, oder ich sehne mich danach, zu Hause zu sein. Und dann, oder ich sehne mich danach, frei zu sein oder unabhängig zu sein. Nehmen wir mal dieses Klischee von der Midlife-Crisis. Also wir wirklich explizit benannt, wir bewegen uns jetzt in einem Klischee. So ein Mann, weiß ich nicht, Mitte 40 hat.
Jetzt hättest du mal gendern können.
Funktioniert, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert in unserem Klischee. Wir können es ja gerne mal andersrum durchspielen. Mann, Mitte 40, 3 Kinder, gebunden in einem Job und mit einer Frau, die sich sehr klassische Rollen zu Hause teilen. Und er merkt, das Körperliche funktioniert nicht mehr genauso wie früher. Er kriegt nicht mehr die gleiche Resonanz irgendwie auf sich und seine Wirkung. Er schaut, wie viele Jahre er noch zu leben hat voraussichtlich und was er schon erreicht hat und merkt sich, irgendwie ist alles eng. Und ich glaube, dann kann so eine Sehnsucht danach entstehen, nochmal jung zu sein, nochmal neu anzufangen, nochmal frei zu sein, nochmal ungebunden zu sein, obwohl alles geliebt wird, was da ist. Und dann habe ich diese abstrakte Sehnsucht bezogen auf ein Metathema, Sehnsucht nach Freiheit. Und dann brauche ich ein Symbol, weil man ja versucht, irgendwie das zu lösen. Also, und ich suche mir dann das Symbol, hätte ich einen Körper, der voller Muskeln wäre, oder hätte ich ein Auto, das schnell fährt, dann würde ich wieder so wirken und dann hätte ich das Leben, das ich mir wünschen würde. Und ich glaube, dieser Porsche ist das Symbol und die Sehnsucht ist zum Beispiel die Sehnsucht nach Freiheit, Unabhängigkeit beziehungsweise das unbefriedigte Bedürfnis in dem Moment. Und das könnten wir jetzt bestimmt auch außerhalb des Klischees durchspielen. Und ich glaube, so ist es sehr anschlussfähig, weil einfach dieses Motiv so durchgespielt ist in vielen Filmen und anderen populärwissenschaftlichen.
Okay, also ich kann damit leben. Für mich klingt es fast schon so ein bisschen psychoanalytisch dann, ne? So, ja, der Porsche, den du haben willst, der steht jetzt für, ne? Und so. Aber ist okay, mal dahingestellt, ist ja, glaube ich, auch einfach so ein eher weiches Thema. Deswegen.
Ich weiß nicht, ob das nur so psychoanalytisch ist. Also wenn wir jetzt mal auf diese Bedürfnisfolge gucken, ich weiß nicht, ob wir damals so konkret darüber gesprochen haben, aber dann hat man ja Bedürfnisse und Bedürfnisse steuern unser Handeln, weil sie sind unbefriedigt und wir entwickeln eine Motivlage. Ich mache jetzt das, um mein Bedürfnis zu befriedigen. Das nennt sich dann Strategien anwenden zur Bedürfnisbefriedigung. Und ich glaube, dass dieser Porsche oder was auch immer, ne, das kann ja auch sein, ich mache Sport oder es kann sein, ich futter mich jetzt rund. Also kann ja auch das Gegenteil sein. All das können ja Strategien sein für die Bedürfnisbefriedigung. Aber damit sind wir schon auf der niedrigen Abstraktionsebene.
Ja, kann ich erstmal so mitgehen.
Jetzt haben wir viel über dieses Thema Symbolcharakter gesprochen. Ich würde aber gerne nochmal auf die Unerreichbarkeit zurück. Da habe ich nämlich ewig drüber gebrütet. Ganz allgemein vielleicht, wie schaust du da drauf? Wäre das für dich unbedingt notwendig für Sehnsucht, dass es unerreichbar ist?
Ich finde die Frage sehr abhängig davon, wie ich mir dieses Konstrukt jetzt hinbiege. Wenn ich sage, Sehnsucht ist so eine Art globaler Antreiber nach meiner persönlichen Utopie, ne, dann bin ich vielleicht irgendwie wirklich da, so ich erreiche die ja nie. Aber du hast vorhin, hattest du ja so diese Definition, so Sehnsucht ist irgendwie so ein schmerzhaftes Verlangen nach etwas, es fehlt etwas, war da so drinne. Und das sagte für mich halt eindeutig, es muss auch den Gegenzustand geben. Ich bin ja zufrieden, wie ich bin. Und das ist was, da bin ich jetzt eh gerade nochmal so ein bisschen drüber gestolpert. Nicht jedes Bedürfnis, was ich habe und das ich gerne erfüllen möchte, muss ja zwangsläufig mit Sehnsucht verbunden sein. Sonst wäre Sehnsucht ja quasi das globalste aller Konzepte jetzt dieser Bedürfnistheorie. Mhm. Und damit würde ich jetzt sagen, ja, wenn ich Sehnsucht so definieren möchte, als das ist halt eben genau dieser Zustand einer Utopie, der ich mal ein Stückchen näher rücken möchte, dann wäre es halt, also wenn ich das so definiere, dann wäre es aus meiner Sicht halt auch kein dauerhaft gesunder Zustand. Mhm. Sondern dann muss ich den irgendwann einmal so weit möglichst bearbeiten, dass meine psychische Gesundheit nicht darunter leidet, dass ich halt die ganze Zeit irgendeiner Utopie hinterherhäche.
Und es ist ja in der Form auch tatsächlich schon, also in Literatur vertreten, ne? Wenn man jetzt mal an Goethes Leiden des jungen Werther denkt, das ist ja die verkörperte Sehnsucht nach einer unerfüllten Liebe, die er eben nicht überwinden kann und dann stirbt. Also am Ende ist es ja das Motiv, was sich schon immer durch die Literatur dann zieht. Woran ich aber hängen geblieben bin, und das hast du ganz am Anfang gesagt, ist, hä, aber heute ist doch voll viel möglich. Und ich dachte, ja, aber ich gehe doch jetzt auf diese Reise, auf die ich wollte. Oder ich bin doch jetzt auf dieser Reise, auf die ich wollte. Und was macht das mit dieser Konstruktion von Sehnsucht? Und ich habe da wirklich lang drüber nachgedacht. Und für mich habe ich es jetzt so aufgelöst. Ja, und in dem Moment verschwindet die Sehnsucht. Die existiert nur so lange, bis der gewünschte Zustand eintritt. Und es mag etwas Utopisches sein, aber wenn du es schaffst, in die Nähe der Erreichung zu kommen, ist die Sehnsucht weg.
Ich glaube, genau das ist jetzt die Definitionssache, ne? Ich kann natürlich auch sagen, ja, aber eigentlich ist ja dieses Fernweh von dir, dass du woanders hin willst, ist ja nur ein Symbol. Ne, und dieses Symbol kann ja, also jetzt wieder dieses, das, was ich eben als psychoanalytisch meinte, ne? Mhm. Das kann ja irgendwas sein, was tief in dir drinne ist. Ne? Das ist der Wunsch, nicht irgendwo festzuwachsen oder ne, so viel wie möglich zu erleben oder so. Und damit bist du dann halt schneller wieder bei Dingen, die eigentlich gar nicht so richtig erreichbar sind. Ne? Also weil du dann sagst, das sind so Persönlichkeitsmerkmale, die du vielleicht irgendwie gerade nicht komplett bedienen kannst, weil du dann andere Sachen vernachlässigen würdest oder ähnliches. Und dann bin ich bei unerreichbar. Also so klang das für mich so ein bisschen durch, ne? Dass das am Ende der Versuch ist, die Definition so zu ziehen auf eine persönliche Ebene, dass ich einer persönlichen Utopie, also dass am Ende die Motive eine persönliche Utopie sind, die ich halt nicht erreichen kann, weil ich dann meine ganze Existenz dieser einen Sache unterordnen würde.
Okay, ja, so habe ich es noch nicht gesehen, aber es ist sehr schlüssig für mich. Und in dem Fall würde das ja, also jetzt brechen wir aus dem Stereotyp aus und beziehen es mal auf mich. Wenn ich jetzt diese Sehnsucht Fernweh habe, ist die große Reise, auf der ich jetzt bin, das Symbol. Also die große Reise ist quasi mein Porsche.
Ja.
Ja, damit sind wir doch raus aus dem
Stereotyp. Auch ungefähr genauso teuer wahrscheinlich.
Mittelalte Frau.
Genau.
Okay. Ja, jetzt haben wir schon über Fernweh gesprochen, Heimweh gesprochen. Gibt es noch andere Sehnsüchte, die dir einfallen, die so besonders prominent sind?
Ja, das, was du vorhin gesagt hast, ne? Also diese persönliche Lebensutopie, die ja wahrscheinlich jeder irgendwo in einer gewissen Weise hat, ne? Also wenn ich jetzt eine beliebige Person frage, wie sieht dein ideales Leben aus, ist, glaube ich, die Chance, dass jemand sagt, genauso wie jetzt. Also ich werde Leute treffen, die das wahrscheinlich sagen, aber ich glaube, dass viele sagen, na, ein bisschen was geht schon noch, ne? So, und dann im Zweifel aber auch nochmal eine große Keule rausholen, ne? Und sagen, ja, reich und schön und ne, perfekt und so weiter. Also ich glaube, so eine klassische Sehnsucht, die dem Streben nach Verbesserung, weiß nicht, ob es jetzt die richtigen Worte sind, ne, aber diesem, ich will nicht da stehen bleiben, wo ich bin, sondern es wird schon immer noch was gehen. Ja, also wenn ich im alten Pissbott wohne, dann will ich halt, ne, das kleine Schloss und dann will ich das große Schloss und dann will ich König sein und dann will ich Kaiser sein. Ne? Ja.
Utopie ist ein Wort, das sehr häufig gefallen ist in diesen Artikeln, die ich gesehen habe. Utopie ist quasi so diese Sehnsucht nach morgen, ne? Die kann bezogen sein auf Gesellschaft, die kann aber auch bezogen sein auf ja, mich als Person, genauso wie du es beschrieben hast. Und das Pendant dazu ist nicht die Utopie, sondern so ein bisschen die Nostalgie, also die Sehnsucht nach gestern, Wunsch in den Urzustand zurückzukehren. Also das Erinnern an Vergangenes, an familiäre oder kulturelle Traditionen. Das fand ich noch so einen schönen Gegenpol, weil wir jetzt dieses Nah und Fern hatten und dann die Zukunft und die Vergangenheit.
Okay, ich überlege gerade, aber nach der Definition, die du hattest, hat Sehnsucht immer einen Zukunftscharakter, ne? Also das Konstrukt Sehnsucht als solches heißt immer, es ist theoretisch in einer Zukunft irgendwie bedienbar, ne? Vielleicht nicht erreichbar, weil utopisch, aber bedienbar.
Genau. Ich glaube, man könnte noch ganz viele Sehnsüchte finden, aber das würde mir an der Stelle erstmal reichen, oder magst du noch mehr sammeln?
Nö, also fällt mir jetzt gerade nicht viel mehr zu ein. Das heißt aber, vielleicht nochmal zurückgegangen, das ist auch so die einzige psychologische Definition, die du an der Stelle, Definition in Anführungszeichen vielleicht, die du da gefunden hast.
Ja, das ist die einzige, die ich finden konnte. Sie haben aber auch noch was dazu gesagt, wie der Ursprung aussehen könnte und was die Funktion ist. Das würde ich dir auch noch kurz erzählen.
Gerne.
Zum Ursprung, Sehnsucht hat sowohl was stark Kulturelles, also so eine anthropologische Konstante, es ist was über Menschen und Kulturen hinweg und über alle Zeiten auftaucht, wenn man in Literatur schaut, wenn man in irgendwelche kulturunterschiedlichen Werke auch schaut. Sehnsucht ist ein Motiv, das man überall wiederfinden kann. Und zum anderen ist Sehnsucht aber auch was sich so über die Lebenszeit entwickelt. Es entwickelt sich also in jedem Menschen. Es ist aber auch was in uns angelegt ist. Und in früher Kindheit existiert Sehnsucht, sagen die AutorInnen, in der Form noch nicht. Da ist hierzu eine kognitive und lebensgeschichtliche Voraussetzung braucht. Also ich muss erstens mal so ein kognitiv komplexes Phänomen konstruieren können und ich muss wissen, was ich wollen könnte. Also ich brauche irgendwie Referenzpunkte in der Welt. Und damit sagen sie, sowohl kulturübergreifend in uns angelegt, dass wir Sehnsucht fühlen, aber es braucht eben eine Zeit, bis wir es entwickeln können. Das heißt aber auch, Sehnsucht ist was im Erwachsenenalter auftaucht. So Jugend-Erwachsenenalter.
Ja, genau, also ich hätte jetzt, also entwicklungspsychologisch hätte ich voll zugestimmt, weil ich sag mal, kleine Kinder und Ja, je jünger, desto lokaler denken sie ja, ne? Also desto weniger sind so Begriffe von Raum und Zeit überhaupt ausgeprägt und ähnliches. Und bevor ich so wirklich so eine erste Vorstellung davon habe, was etwas sein könnte, was wirklich, ne, in weiter Zukunft liegt oder in weiter Ferne, muss ich halt eine gewisse Reife erreichen. Aber ich glaube schon, dass das im jugendlichen Alter, also ich denke gerade so an typische Geschichten von irgendwelchen Leuten, die irgendwie mit 18 irgendwie Olympiasieger geworden sind, weil die diesen Traum schon so lange und so. Und ich glaube, so ein bisschen was spielt da schon mit, ne, dass ich stark mich dann auf so ein Ziel ausrichte. Ich glaube, da kann man dann auch Sehnsucht rein konstruieren, wenn man das gerne möchte. Ich bin ein bisschen gestolpert über den kulturellen Faktor. Das ist, ärgert mich gerade ein bisschen. Ich habe es nicht aufgeschrieben heute, weil ich hatte auch was gelesen. Und da ging es aber um die Frage nach Bedürfnissen und diesem eher in unserer Gesellschaft verankerten immer mehr wollen. Und da war so ein Kommentar, dass man das wohl mal bei amerikanischen Stammesvölkern untersucht hätte. Ich habe nicht weiter reingelesen. Und dass das dort zum Beispiel nicht vorhanden gewesen wäre. Das heißt, dass es etwas schon auch Kulturelles ist, Bedürfnisse zu erzeugen. Ne? Also es ging so im weitesten Sinne um Werbung erzeugt Bedürfnisse, die dann irgendwie erfüllt werden müssen. Und weiß nicht, ob das jetzt etwas ist, wo man sagen könnte, es gibt vielleicht sogar Menschen, die komplett ohne Sehnsucht aufgewachsen sind, weil es einfach in ihrem gesellschaftlichen Kontext, in ihrer Erziehung gar keine Rolle gespielt hat, dass man etwas anderes haben wollen könnte als das, was gerade da ist.
Ja, also, was ich dazu denke, ich glaube, dieses immer mehr wollen ist was wieder in diesen Weird Societies stattfindet. Das haben wir schon mal in anderen Folgen besprochen. Also Weird steht ja für westlich industrialisiert, educated, also gebildet, reich und demokratische Gesellschaften. Und in den Ländern ist natürlich dieses immer mehr, immer höher, immer weiter, ich will noch was anderes für mich, besonders stark ausgeprägt. Die Fähigkeit, Sehnsucht zu empfinden, und das ist das, was ich meinte, also dass diese Möglichkeit in uns angelegt ist, dass wir das tun. Ich glaube, das ist das, was kulturübergreifend ist. Und woran man das vielleicht festmachen könnte, ist, dass es sowas als sehr stark ausgeprägte Spiritualität ja auch häufig bei indigenen Völkern gibt. Und Spiritualität wird auch manchmal subsumiert unter einer Sehnsucht. Ich sehne mich nach einem Gott, ich sehne mich nach Geborgenheit in einer höheren Macht. Und auch das kann als Sehnsucht interpretiert werden, wenn wir jetzt logisch in diesem Konstrukt bleiben.
Ja, ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Beliebigkeit des Konstruktes, aber ja.
So ist das mit den Konstrukten, ne?
Nicht mit jedem.
Irgendwer definiert sie und dann guckt man, ob sie funktioniert. Für mich hat das auf jeden Fall ganz gut gepasst, so mit dem Ursprung, und von der Funktion wäre jetzt so die andere Seite, die ich gerne noch anschauen würde. Also wofür eigentlich Sehnsucht? Was ist daran jetzt gut? Ich habe so zwischen den Zeilen schon mal gesagt, hast du irgendwas, also bestimmt hast du irgendwelche Sehnsüchte, aber sind die für irgendwas gut in deinem Leben?
Also meine direkte Assoziation wäre jetzt sowas wie Antrieb und Motivation gewesen. Könnte mir vorstellen, dass das auch sowas wie Realitätsflucht noch haben kann. Also ich sage jetzt mal, Leiden erträglich machen, indem man sich in irgendwelche Fantasien stürzt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so mein Thema. Also viel mehr positive Funktionen würden mir jetzt erstmal nicht so einfallen.
Du hast doch die zwei Funktionen genau gefunden. 1A Psychologe Roland.
Rosamunde Pilcher Experte, danke.
Da kommen zwei gute Dinge zusammen. Also, Funktion 1, eine Orientierungsgröße, also was ist wichtig im Leben? So abstrakte Wünsche in konkrete Ziele zu übersetzen, Schritte zu formulieren, also Sehnsüchte als Wegweiser, ist Funktion 1. Und das zweite, das hast du jetzt ein wenig wertend dargestellt, aber die offizielle Funktion, unter der das zusammengefasst wird, ist Reflexion. Also zu gucken, was hätte ich eigentlich gerne? schade, das werde ich nicht bekommen. So, also dieses Abfinden damit und Coping, also so eine Ersatzstrategie von, dann stelle ich mir das eben vor, wie das wäre, und das ist ja auch ein bisschen schön. Und so eine Art Ersatzbefriedigung dafür, dass dieses Bedürfnis in meinem Leben auf diese Art nicht mehr befriedigt werden wird.
Okay, dann sind wir wirklich bei dieser unerfüllten oder unerfüllbaren Sehnsucht und weiß ich nicht, bin ich vielleicht ein bisschen zu pragmatisch veranlagt für.
Möglich.
Weil das, dann träume ich ja irgendwas hinterher, was es sowieso nicht gibt. Warum sollte ich das machen?
Genau, das wäre die Funktion 2 von Sehnsucht.
Okay.
Aber die liegt manchen Menschen vielleicht einfach mehr als anderen, und sie liegt älteren Menschen mehr als anderen.
Ist das so?
Mhm. Also ältere Menschen haben häufig diese zweite Funktion von Sehnsucht, vielleicht auch Eskapismus genannt, wo man...
Schönes Wort.
Nicht wahr? Wo man halt sagt, man entflieht so ein bisschen dem, was jetzt ist, und der Resignation darüber, indem man sich vorstellt, wie es mal war, wie es sein könnte, und baut sich eine bittersüße Welt auf, in der es hätte möglich sein können.
Es hat dann ja so ein bisschen nostalgischen Touch, was du ja auch schon mit drin hattest. Ich glaube, das wäre interessant, das mal zu vertiefen, weil dann sind wir aber, glaube ich, tief in der Alternsforschung drin.
Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns.
Ja, ich glaube, ich werde sowieso demnächst mal alle Folgen durchhören müssen und einmal sammeln müssen, was wir alles gesagt haben, was wir noch machen. Ich glaube, dann haben wir nochmal genauso viele Folgen zusammen.
Ich habe ja gerade schon ganz kurz angeschnitten, dass sich Sehnsucht übers Alter hinweg verändert. Und das hat unter anderem was mit den Lebensaufgaben zu tun, in denen wir uns befinden. Also bei jüngeren Erwachsenen lässt sich feststellen, Sehnsüchte sind eher ausgerichtet auf den Beruf, beruflichen Erfolg. Bei so mittelalten Erwachsenen sind sie eher ausgerichtet auf Partnerschaft, glückliches Miteinander, Beziehung. Und bei älteren Erwachsenen sind sie eher ausgerichtet auf Selbst- und Persönlichkeitsentwicklung.
Mhm. Ja, klingt plausibel.
Und was schön ist, also es widerspricht auch so ein bisschen gefühlt dem, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen lass uns da mal zusammen drauf gucken. Ich habe jetzt zum einen gefunden, bei älteren Leuten ist die Funktion eher, dass sie es zum Reflektieren nutzen und so als Eskapismus verwenden. Gleichzeitig sind Sehnsüchte bei ihnen aber auch positiver getönt. Also insgesamt bewerten sie ihre Sehnsucht positiver als jüngere Menschen, nutzen sie aber eher zum Eskapismus als Wegweiser.
Das klingt für mich jetzt logischer, weil der Realismusfaktor vielleicht mit dem Alter ein bisschen höher ist. Also sprich, du hast vorhin so dieses Bild dieses mittelalten Mannes aufgemacht, der feststellt, ne, der Körper will nicht mehr so ganz und das funktioniert nicht mehr und das werde ich wohl nicht mehr erreichen. Und ich glaube, man hat viele, viele Jahre Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass nicht alles funktionieren wird. So, und ich glaube, damit kommt, suche ich gerade ein Wort, ne? Also das negative Wort wäre Resignation. Mhm. Ja, das positivere Variante davon wäre, Fragezeichen? Ne, ich,
Akzeptanz?
Danke. Genau das gesuchte Wort. Genau, einfach Akzeptanz, dass bestimmte Sachen nicht mehr passieren werden. Ja, und da kann ich mich jetzt 10 Jahre lang drüber ärgern, ne? Aber es wird ja nichts dran ändern, weil es wird nicht mehr passieren. So, und also ich werde keine 18 mehr sein, ne? Ich werde nicht nochmal irgendwo einen komplett neuen Start machen können oder so. Und ich glaube, daher könnte ich mir vorstellen, dass halt so eine Sehnsucht dann auch positiver bewertet wird, weil ich nicht nur weiß, dass es nicht eintreten wird, sondern auch meinen Frieden damit machen kann. Das ist so.
Ah, schön. Ja. Ja, es hat nicht mehr dieses Wegweiser, ich muss dahin und es strengt mich an, sondern ich weiß, okay, das nicht mehr für mich.
Ja. Mhm. Also ich glaube, das ist für mich so eine Utopie des Alterns, tatsächlich so für mich auch, wie ich mir das vorstelle, dass man irgendwann auch weniger muss und will und überhaupt, ne, sondern dass man irgendwann sagt, ja, ist halt so, wie es ist, ne?
Ja, es ist schön, ne? Wenn man sich damit so einfinden kann und das so akzeptieren kann. Ja. Ich habe noch einen Punkt auf meiner Themenliste, und das ist die Frage, wie manage ich denn jetzt meine Sehnsüchte? Irgendwas.
Hast du dafür keinen Ordner, in dem du die abheftest?
Perfekt, Roland. Es gibt ein Phänomen, das ich finde in den letzten Jahren, also man kommt gar nicht drum rum. Ich habe so oft gehört, dass Leute sagen, ja, auf meiner Bucketlist, da kann ich jetzt einen Haken an das und das machen. Mm. Und Bucketlists sind eigentlich Sehnsuchtsmanager. Für alle, die es nicht wissen, Bucketlists, das sind so persönliche Sammlungen von Punkten, die ich noch machen möchte in meiner Lebenszeit. Also irgendwas, was ich mache, bevor ich sterbe. Und was so über diese klassischen...
Kick the bucket.
Ja, was so über diese klassischen Entwicklungsaufgaben hinausgeht. Studien zeigen, so 90% der Menschen haben tatsächlich irgendeine Form von Bucketlist.
Wow.
Fand ich auch, wow. Und dann dachte ich, habe ich eine? Und habe dann in meine Selbstmanagement-Listen geguckt. Und ja, natürlich habe ich Listen von Dingen, die ich noch tun möchte. Ich habe das noch nie Bucketlist genannt, aber ich zähle zu diesen 90%. Und man kann sie eben auf unterschiedliche Inhalte beziehen, ne? Also es kann Reiseziele betreffen, es kann irgendwelche anderen Erlebnisse betreffen. Also alles, was ich irgendwie noch machen möchte in meinem Leben. Mhm. Und Freund, hatte ich ja vorhin gesagt, die hat 2007 gemeinsam mit ihren KollegInnen untersucht, was ist eigentlich Sehnsucht? Das ist das, was wir bisher besprochen haben. Und dann hat sie in einem zweiten Artikel im 2020 eben untersucht, Bucketlist, welche Funktion hat das? Und sie sagt, Bucketlists sind super hilfreich. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die geprägt ist davon, dass wir alle länger leben, dass wir in einer globalisierten Welt leben, dass soziale Normen aufgeweicht werden. Also ich habe viel mehr Zeit, Dinge zu tun. Ich kann sehen, was andere tun und irgendwie ist alles möglich. Ich kann überall hin und ich muss nicht mehr zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas erreicht haben. Ich muss nicht mit Anfang 20 verheiratet sein und mit Mitte 20 Kinder haben. Ich bin nicht mehr in diesem engen Korsett gesellschaftlicher Normen gefangen. Das bedeutet, alles verschiebt sich so ein bisschen nach hinten. Entwicklungsaufgaben, Entscheidungen, ich habe für alles ein bisschen mehr Zeit. Und das führt dazu, dass im jüngeren Alter häufig der Fokus auf so hedonistische Themen gelegt wird, wie ich lasse mir erstmal Zeit, gehe ein bisschen feiern während des Studiums und damit verschiebt sich aber diese Notwendigkeit, einen Beruf aufzubauen, ins junge Erwachsenenalter, Familie aufzubauen und großzuziehen ins mittlere Erwachsenenalter. Und Freizeit fällt damit erstmal hinten runter. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, mich noch mit Freizeit zu beschäftigen, wenn ich erstmal mich auf den Job konzentriere, wenn ich mich auf die Familie konzentriere, weil dann ja andere Dinge Priorität haben, sagt sie. Und damit verschiebt sich Freizeit primär ins alte Erwachsenenalter und die Dinge, die ich schon immer machen wollte. Also die wenigsten Leute sagen mit, nehmen wir mal Anfang 30, ich gehe jetzt erstmal für ein paar Monate raus und mache was ganz anderes. Sondern
sehr wenige.
Die meisten sagen, ich habe ja noch Zeit. Ich habe als Jugendliche, als junge Erwachsene auch schon schöne Dinge gemacht. Ich habe mir jetzt eine berufliche Existenz aufgebaut. Ich habe eine Familie, die ich entweder gründen möchte oder gegründet habe. Und ich werde ja alt. Und klar, ich möchte gern noch mit dem Wohnmobil rumreisen oder ich möchte gern noch mal in die USA oder ich möchte gerne noch, was weiß ich, irgendwas Bestimmtes erleben, machen, tun. Und schreibt das auf meine Liste und sagt, das mache ich dann, wenn ich alt bin. Und es ist so eine Art Sehnsuchtsmanager, weil es nicht verloren ist, sondern ich habe alles gebündelt, für die Zeit aufgehoben, wenn ich wieder Zeit habe. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, bei denen geht das nicht auf. Die sterben dann leider trotzdem relativ früh und diese Liste bleibt ewig unbearbeitet. Aber die meisten Leute werden ja älter und die meisten Leute sind ja gesünder. Und sie sagt, das ist gerade in diesen westlichen Gesellschaften ein valides Instrument, um mit den komplexen Anforderungen unserer Gesellschaft irgendwie klarzukommen, mit allem, was wir tun sollen und mit den Möglichkeiten, die wir haben, um das nach hinten zu verschieben, wenn die Zeit dafür da ist. Fand ich ganz spannend.
Ja, also ich muss sagen, mich überzeugt das mäßig, vor allen Dingen das als Zeitgeistphänomen zu sehen, weil ich sag mal, dieses, das mache ich, wenn ich Rentner bin. Ja, der Weg da war damals vielleicht ein bisschen linearer, aber ich glaube, das hast du vor 50 Jahren genauso gehabt, dass die Leute sich ihre Träume aufgespart haben, wenn sie dann Rentner sind, dann wollen sie nochmal ganz viel reisen und das Womo kaufen und die AIDA und schlag mich tot. So, also ich sehe, aber da kommen wir wieder in ein anderes Thema. Ich habe gerade in dem, was du am Anfang gesagt hast, dieses, ich habe alle Möglichkeiten in der Jugend und auch in der jungen Erwachsenenzeit, das sehe ich eher als schwieriges Thema, weil dieser Umgang mit der Freiheit halt etwas ist, was auch, glaube ich, gerade sehr gesellschaftsverändernd ist. Also, dass ich dadurch, dass ich alles machen kann, heißt das, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, entscheide ich mich gegen tausend andere Sachen. Mhm. Und das, glaube ich, an vielen Stellen eben auch eine Überforderung auslöst. Ja, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ich würde jetzt, weiß ich nicht, also mein Gedanke wäre, dass das Thema, ich verschiebe Sachen nach hinten, ne, und sage, da kümmere ich mich irgendwann drum, ist schlicht eine Frage der aktuellen Prioritätensetzung. Ne, zu sagen, das ist jetzt gerade so, plus der Bindungen, die ich halt eingegangen bin, beziehungsweise der Einschränkungen, die ich habe, sei es Familie, sei es körperliche Einschränkungen oder was auch immer, finanzieller Natur, egal. Das heißt, ich kann halt mir nicht alle Wünsche auf einmal erfüllen und da muss ich im Zweifel priorisieren, was ist gerade machbar und auf der Prio-Liste halt ganz oben. Und alles andere landet halt irgendwo auf irgendeiner Liste und von mir aus heißt sie jetzt aktuell Bucketlist.
Aber vielleicht ist es so, dass mehr Sehnsüchte entstehen, weil durch diese Globalisierung und durch das Wissen, dass ich mehr Zeit habe, ich auch mehr wollen kann. Also erstens sehe ich, was alles gehen würde. Und ich denke, und ich hätte die Zeit. Und wenn ich alt bin, habe ich vielleicht auch das Geld und ich habe schon alles andere geschafft. Und vielleicht werden dadurch die Sehnsüchte mehr und so irgendwie handhabbar. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, um mit unserer Welt umzugehen.
Ja, aber vielleicht auch wieder nur eine Frage des Fokus. Früher habe ich dann vielleicht einen Traum gehabt, den ich wirklich, wirklich in meiner Fantasie ausgelebt habe. Und jetzt sind es halt irgendwie 50 Sachen, die ich mir wünsche. Also
50 Porsche.
Ja, mindestens.
Okay.
Und Ferrari.
Ich bin durch mit allem, was ich mitgebracht habe. Möchtest du noch irgendwas dazu diskutieren?
Ich glaube, ich habe keine Sehnsucht danach, das noch weiter auszuführen.
Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle das Thema beenden. Und für alle, die sich fragen, über was für eine Reise Roland und ich die ganze Zeit sprechen, wir zeichnen am letzten Tag auf, bevor ich auf eine große Reise durch die Welt gehen werde. Und ihr werdet den Unterschied gar nicht merken, denn wenn ihr die Folge hört, dann bin ich schon wieder zurück, sodass wir nahtlos anschließen. Aber vielleicht kann ich dann nochmal berichten, was die Reise mit meinen Sehnsüchten gemacht hat.
Genau, dann machen wir direkt die Folge mit die Realität und Sehnsucht, könnte sie dann heißen.
Genau, was wirklich geschah. Okay, Roland, was nimmst du mit?
Tja, was nehme ich mit? Das finde ich diesmal eine schwierige Frage. Denn, also ich fand es sehr spannend, über das Thema zu diskutieren. Es war mir mal wieder ein bisschen zu philosophisch und ein bisschen zu wenig psychologisch, weil am Ende habe ich dann doch das Gefühl, dass da halt jemand sich irgendwie ein Konstrukt baut und das dann halt irgendwie, ne, ein bisschen ausführt. Und das ist aber am Ende, war es mir jetzt, dieses Konstrukt der Sehnsucht ist mir nicht trennscharf genug von irgendwas anderem, um damit jetzt wirklich viel anfangen zu können, sondern gefühlt kann man das jetzt wieder über alles drauflegen. Interessant fand ich aber trotzdem die Definition, spannenderweise am ehesten die erste, die du genannt hattest, also die aus dem 19. Jahrhundert, weil die war für mich noch sehr konkret, also dieses, ne, ein schmerzhaftes Vermissen letztlich ohne große Hoffnung. Und ja, das nehme ich einfach mal mit. Und du?
Ähnliches, aber mit einer anderen Bewertung. Für mich ist es ganz klar ein psychologisches Thema. Also es ist die Beschäftigung mit Menschen und was Menschen antreibt. Es ist eine Mischung aus Emotion, Kognition, Motivation und damit kernpsychologisch. Und ich nehme wieder mit, dass wir unterschiedlich auch auf Psychologie schauen und wie spannend ich das finde. Also für mich gehört es total dazu, dass man sich ein Konstrukt, ein Phänomen anschaut, entwickelt und versucht, es abzustecken. Und ich glaube, du schaust immer noch ein bisschen mehr als ich aus dieser wissenschaftlich-naturwissenschaftlichen Perspektive drauf. Und ich habe eher diese philosophisch-psychologische Brille. Und ich glaube, das also ist für mich auf jeden Fall immer wieder bereichernd, weil ich denke, hä, aber ist doch ganz klar psychologisch. Aber wenn ich deine Argumentation höre, merke ich, ah, aber vielleicht nicht so naturwissenschaftlich-psychologisch. Deswegen Dankeschön für den Perspektivwechsel, auch heute wieder.
Dem kann ich mich nur anschließen. Und ja, dies wird übrigens die vorletzte Folge, glaube ich, die unsere Hörerinnen hören
werden,
bevor die nächste nach der Weltreise kommt. Insofern, eine gibt's noch.
Die bereitest du aber dann vor. Genau. Da lehne ich mich zurück.
Sehr schön.
Super. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.